Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Apfelkosmos, diesmal Folge 4. Ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch allen toll. Bei mir gerade auf jeden Fall. Die Sonne scheint, es ist blauer Himmel, es ist warm. Der Frühling ist da, mal gucken, wie lange noch. Aber im Moment haben wir Grund zur Freude. Ja, wir haben ein ganzes Paket an Meldungen diese Woche. Von daher steigen wir einfach mal direkt ein. Ein kurzer Themenüberblick. Wir haben Spiele-Emulatoren im App Store. Das ist eine sehr große Änderung. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Dann muss Apple alternative Fotos-Apps in iOS zulassen. Dann haben wir immer noch ein paar Sachen, bei denen wir uns fragen, wann sie denn endlich mal kommen. Die iPads und gegebenenfalls auch iPhones. Das schauen wir nochmal. Und dann haben wir zwei Apple Watch-Themen. Patentstreit mit Massimo. Apple geht in Berufung. Das müssen wir auch unbedingt uns einmal genauer ansehen. Und Apple hat wohl begonnen, alte Apple Watch Armbänder, oder was heißt alt, aber Apple Watch Armbänder an seine Mitarbeiter günstiger zu verticken. Da müssen wir mal drauf schauen. Und dann haben wir auch noch ein paar Kurznachrichten. Also, ihr seht, volles Programm. Legen wir also direkt mal los. Also, der erste Punkt. Die Spiele-Emulatoren im App Store. Das sind ehrlicherweise mal ziemlich krasse Neuigkeiten. Als ich das gelesen habe, ich konnte es zuerst gar nicht glauben, denn für mich persönlich ist das gar kein Thema. Ich bin jetzt überhaupt kein Gamer oder ähnliches und habe auch nicht irgendwie, traurigerweise habe ich nie eine von diesen älteren Spielekonsolen besessen. Von daher ist es für mich gar nicht so selbstinteressant, aber ich kenne Freunde, die immer schon sich gefragt haben, warum das auf iOS gar nicht geht und auf Android und auf anderen Plattformen funktioniert ist, dass man alte Spiele, irgendwelche Pokémon oder ähnlichen Spiele von zum Beispiel Nintendo, DS und ähnlichen Geräten, Spielekonsolen, dass man die nicht einfach emulieren kann auf iOS und iPadOS und macOS und wie sie alle heißen. Bei Android geht das, bei Windows geht das wie gesagt auch und bei der Apple-Plattform bisher nicht. Frage, warum ging es bisher nicht und warum geht es jetzt? Warum es jetzt geht, so richtig gesagt haben sie dazu natürlich nichts. Es wurden schlicht und ergreifend die App Store Guidelines jetzt angepasst und da stand es halt drin. Allerdings ist ziemlich stark damit zu rechnen oder ich gehe sehr stark davon aus, dass das jetzt einfach an der ganzen Regulierungswut der EU liegt. Beziehungsweise generell sind sie ja jetzt im Moment an vielen Stellen unter Beschuss geraten, sich zu öffnen und flexibler zu werden und mehr zuzulassen. Und ich denke, da ist das ein fester Teil sozusagen. Ja, ganz spannend, denn wie gesagt, ein paar Freunde von mir haben schon immer das gewollt und ein anderer Bekannter von mir hat jetzt letztens sich extra deswegen ein Android-Gerät gekauft und kein iOS-Gerät, kein iPad in dem Fall. Und jetzt ist das möglich. Es gibt ein paar Einschränkungen dazu. Und zwar sind das aus meiner Sicht sogar ziemlich verständliche Punkte, die Apple da in seinen Guidelines genannt hat. Das eine ist, die Entwickler sind komplett dafür verantwortlich, was dann in diesen Apps vor sich geht sozusagen. Also sie können einen Emulator anbieten und zum Beispiel sagen, okay, hier, wir haben Spiele, die ihr jetzt, was weiß ich, vom Nintendo DS auf unserem Gerät spielen könnt, auf deinem Gerät, auf euren Geräten spielen könnt mit unserem Emulator. Aber man hat dann eben quasi die Verantwortung, diese Spiele, die dann da reingeladen werden können in diesen Emulator, die müssen eben allen Gesetzen entsprechen. Von daher ist das auch wahrscheinlich der größte Pferdefuß, sagt man das so, der größte Haken an der Geschichte, weil da eben das Urheberrecht ein ganz großes Thema ist. Das ist, soweit ich weiß, eine sehr komplexe Angelegenheit und mal so, mal so. Bei manchen älteren Spielen gibt es vielleicht auch gar keine Rechteinhaber mehr oder zumindest wird nicht nachgegangen, ob diese Rechte quasi wirklich eingehalten werden. Bei anderen Themen, bei anderen Spielen, wiederum Nintendo zum Beispiel, geht das gar nicht. Die mögen das gar nicht gern. Da gehen sie tatsächlich auch wohl aktiv gegen vor. Von daher ist das eine ganz heikle Sache, denn dafür wäre im Zweifel dann der Programmierer von der Emulator-App eben haftbar. Das heißt, das ist ein gewisses Risiko, das da eingegangen werden muss. Und da ist mal die Frage, wie viele Leute das dann tatsächlich machen werden. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Veränderung. Für alle Leute, die quasi aus diesem Grund vielleicht oder mit aus diesem Grund bisher kein iOS-Gerät sich zugelegt haben, für alle die ist das jetzt endlich möglich. Und interessanterweise gilt das quasi, so habe ich das rausgelesen, einfach ab sofort. Oder zumindest jetzt kann man das machen, kann man sich da entsprechende Apps programmieren und kann die dann in den App Store einstellen. Und das gilt auch weltweit und nicht nur in der EU. Das ist, finde ich, der überraschendste Teil daran, denn dass das in der EU kommen könnte oder bitte, dass die EU vielleicht da auch irgendwann sagen würde, so Apple, warum geht das eigentlich nicht? Warum ist das nicht erlaubt? Das hätte ich mir vorstellen können, dass das dann wieder so ein EU-Only-Ding wird. Das haben wir ja im Moment an vielen Stellen. Aber das gilt tatsächlich weltweit und Entwickler können da jetzt sofort loslegen. Schauen wir mal, was denn da so an Emulatoren dann auf uns zukommt und wie sich das weiter verhält. Es ist eben, wie gesagt, davon auszugehen, dass Nintendo das sehr genau im Blick behalten wird und andere Spieleentwickler wahrscheinlich auch, dass da eben kein Copyright verletzt wird. Aber eventuell, wer weiß, bieten diese Hersteller dann ja sogar auch selber einen an. Also sie könnten ja theoretisch selber einen Emulator anbieten und dann können die alten Spiele da runtergeladen werden. Soweit ich das verstanden habe, funktioniert es wohl so oder muss es so funktionieren, dass die App an sich, diese ROMs, die man dafür ja braucht, die Spieledateien sozusagen, die müssen wohl nachträglich runtergeladen werden können, beziehungsweise anders, bisher darf eine App eigentlich keinen Code nachladen. Da gibt es irgendwie so zwei, drei Sonderfälle, wo ich mich frage, warum Apple das durchgelassen hat. Zum Beispiel bei LumaFusion, das ist ja eine Videoschnitt-App fürs iPad, da kann man auch Plugins nachladen. Das ist streng genommen nach App Store Guidelines, glaube ich, nicht erlaubt, weil man eben keine Software nachladen darf. Aber das scheint eben im gewissen Rahmen eben möglich zu sein, sonst gäbe es das ja nicht. Und bei diesen ROMs ist das jetzt eben quasi sogar fest vorgesehen, dass dann in den Emulator-Apps eben diese ROMs nachträglich runtergeladen werden. Aber wie gesagt, die EntwicklerInnen sind dann dafür verantwortlich und müssen im Optimalfall wahrscheinlich einfach selber das Angebot, das sie in diesen Apps dann zur Verfügung stellen, das müssen sie wahrscheinlich selber kuratieren, damit sie da nicht auf die, ja, sich nicht in die Nesseln setzen sozusagen. Und dann wird es da sicherlich ein kuratiertes Angebot von Klassikern geben, die der Entwickler daneben geprüft hat, urheberrechtstechnisch und ob das auch sauber funktioniert. Und dann kann man die herunterladen und auf seinem iPhone oder iPad spielen. Schauen wir mal, das wird eine ganz coole Entwicklung eigentlich. Ich finde es super cool, dass Apple da jetzt, wenn auch vielleicht an vielen Stellen gezwungen, aber ich finde es echt cool, dass Apple da jetzt langsam mal ein bisschen die Schotten aufmachen muss. Sie kriegen das auch hin, dass das irgendwie sicher ist, da bin ich sehr zuversichtlich. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, auf anderen Plattformen gibt es das ja auch schon. Und da bin ich jetzt einfach sehr froh, dass da jetzt Bewegung in die ganze Sache kommt. Was eine hervorragende Überleitung zum zweiten Thema, denn auch dort muss Apple sich öffnen. Es geht mal wieder um den Digital Markets Act. Da haben wir ja nun schon auch ein paar Mal drüber gesprochen. Da gibt es immer wieder neue Forderungen beziehungsweise immer neue ja, Bedingungen, die gestellt werden und die die EU noch nachträglich einfordert. Unter anderem jetzt diesmal geht es um die Fotos-App. Das finde ich ganz spannend, denn die Fotos-App ist ja in iOS wirklich sehr tief verdrahtet. Die ist ja ganz, ganz tief in allen möglichen Dingen enthalten und speichert eben die Fotos zentral für alle Apps. Und in manchen Apps kann man tatsächlich auch nur über die Fotos-App oder über die in der Fotos-App gespeicherten Fotos dann irgendwie Bilder in die App laden. Die Dateien-App gibt es grundsätzlich ja auch auf den Plattformen. Die ist allerdings noch, sagen wir mal, weniger verbreitet, weil halt viele Entwickler eher so die DurchschnittsbürgerInnen im Sinn haben, sage ich mal, oder die DurchschnittsnutzerInnen, die eben ihre Fotos in der Fotos-App haben und da auch speichern, weil das ja auch sich förmlich aufdrängt. In manchen Apps kann man sogar auch nur dann in die Fotos-App speichern, weil der Entwickler explizit nur diesen Weg eingebaut hat. Das mit der Dateien-App ist immer noch so ein bisschen so ein Nischenfall. Sehr bedauerlich. Ich würde tatsächlich manchmal gerne Fotos und auch Videos einfach nicht in meiner Fotos-App haben, sondern möchte sie bewusst mal in die Dateien-App speichern aus unterschiedlichsten Gründen. Sei es, um das irgendwie weiter zu verwenden oder in einen Cloud-Speicher zu packen, der nicht iCloud-Fotos heißt oder ähnliche Dinge. Von daher, ja, Faden verloren. Von daher ist das im Moment noch eine sehr tiefe Verzahnung mit dem System an sich. Das wird standardmäßig eigentlich immer alles in der Fotos-App gespeichert. Und das muss dann entsprechend wahrscheinlich an ganz, ganz vielen Stellen im System geändert werden, damit dann eben das auch wieder nahtlos funktioniert. Da müssen die Drittanbieter-Apps, die das dann ja sicherlich übernehmen werden, also zum Beispiel Google Fotos oder auch irgendwelche Synology Fotos oder OneDrive oder ähnliche Apps, wenn die das übernehmen sollen, müssen die ja aber auch eine ganze Menge können. Also die müssen im System quasi angemeldet werden können, dass die jetzt die Standard-Fotos-App sind. Sie müssen die Fotos natürlich irgendwie die Datenbank managen. Sie müssen die bisherigen Fotos auch irgendwie managen. Also sprich, das müssen sie übernehmen können. Und auch Sicherheitseinstellungen, Datenschutz und so weiter. Das muss halt alles intensiv ausgetüftelt werden. Wer darf darauf zugreifen? Überhaupt diese, darf die und die App auf deine Fotos zugreifen? Abfrage. Die muss ja sozusagen technisch dann auch getriggert werden, wenn man entsprechend Fotos in eine andere App reinladen will. Und das muss dann verzahnt werden mit den Drittanbieter-Apps. Aber das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine sehr angenehme Veränderung, wenn auch eine, die bestimmt ein bisschen komplexer ist als die anderen Änderungen, die jetzt so durch den DMA kamen. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt, was da kommt und ob da überhaupt die Drittanbieter auch drauf eingehen. Bei Google kann ich mir das sehr gut vorstellen. Google Fotos ist ja ein sehr guter Dienst, den ich persönlich auch schon seit vielen Jahren sehr gerne nutze. Und die Erfahrung ist, sagen wir mal, auf iOS nicht ganz so smooth. Was mich zum Beispiel stört, ist, dass man in Google Fotos seine Fotos ja sichern kann. Wenn man dann aber in der Google Fotos App ein Foto bearbeitet, wenn man in der Apple Fotos App dann ein Foto nachträglich bearbeitet, dann bekommt Google Fotos das nicht immer oder ich glaube eigentlich gar nicht mit, dass das quasi immer noch das gleiche Foto ist und macht dann eben ein Duplikat und backup das dann auch nochmal. Das heißt, wenn ich ein Foto mal durch Zufall in irgendeinem Rückblick oder so sehe und dann, ah, cool, und das könnte ich aber nochmal bearbeiten, das kommt bei mir durchaus mal vor, dann ist das vielleicht ein Foto von vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so, aber es hat eben eine Änderung und dann erstellt er, ohne dass ich das sehe in der Google Fotos App, weil das eben sehr weit unten ist, erstellt er dann ein Duplikat. Das heißt, ich habe dann halt einmal das Original in Google Fotos noch gesichert und einmal das neue, was ich frisch bearbeitet habe. Das ist echt ein bisschen nervig, weil der Bearbeitungsmodus in Google Fotos aus meiner Sicht dem von Apple deutlich unterlegen ist. Der kann zwar auch viele coole Dinge, aber er ist eben nicht so schön wie der von Apple. Und funktioniert, also der ist einfach unfassbar langsam auch. Von daher wäre das ganz schön, wenn quasi mindestens mal Schnittstellen geschaffen würden, damit eine 100%ige Synchronisation zwischen iCloud und Google Fotos beispielsweise möglich wäre. Da hoffen wir mal, dass das kommt. Und ein weiterer Aspekt, der mich persönlich immer so ein bisschen triggert, wenn man in Google Fotos seine Fotos alle hochgeladen hat, kann man in der Google Fotos App ja sagen, gib den Speicher frei. Also sprich, die Fotos, die bereits gesichert wurden, sind ja dann an 2 Stellen, einmal in der Google Fotos Cloud und einmal bei mir auf dem iPhone. Und wenn ich das quasi lokal diesen Speicherplatz freigeben möchte, dann kann ich das in Google Fotos grundsätzlich tun, dann sagt er Speicher freigeben, dann wird das alles gelöscht, aber das ist eben auch genau der Plot, es wird dann alles lokal gelöscht. So, und jetzt kommt der eigentliche Haken, das ist ja im Prinzip, was wir wollen. Wir wollen ja gerne unterwegs, wenn wir vielleicht Speichermangel haben oder ähnliches, wollen wir ja Speicher vielleicht freigeben, aber ich möchte trotzdem eigentlich nicht, dass meine Fotos, die ich sowohl in iCloud Fotos als auch in Google Fotos habe, dass die dann in iCloud gelöscht werden. Und das passiert aber. Denn wenn Google Fotos diesen Speicherfreigeben-Befehl ausführt, wird im Hintergrund eben von der iOS-Schnittstelle für die Fotos wird dann gesagt, dass das Foto gelöscht werden soll lokal. Und iCloud Fotos bzw. Apple macht da draus eben, okay, du willst dieses Foto komplett löschen und löscht es dann lokal und in iCloud. Und das ist eine Option, die mir generell in iCloud... ja. Das ist okay. Jetzt hat Google uns irgendwie zugehört oder Siri oder irgendwer hat uns hier gerade zugehört und hat dazwischen gequatscht, ich entschuldige mich. Jedenfalls wäre es cool, wenn man eine Schnittstelle für zum Beispiel Google Fotos und ähnliche Programme anbieten würde, Und auch in der Apple Photos App das direkt integriert, dass man Fotos lokal vom iPhone entfernt, aber in beiden Clouds erhält. Im Moment ist das eben nicht möglich, denn die normale Apple Photos App ermöglicht es nicht, dass man Fotos löscht nur lokal, sondern entweder ist es an beiden Stellen weg oder eben nicht. Das ist so diese It Just Works Mentalität von Apple, die da wieder zum Tragen kommt. Wir schaffen das schon, wir machen das für dich und du brauchst dich um nichts sorgen. Was im Prinzip cool ist, weil wenn ich zum Beispiel einen ProRes-Video mit meinem iPhone aufnehmen möchte, das braucht ja unfassbar viel Speicher zur Verfügung, weil die Videos einfach gigantisch groß sind. Und in der Sekunde, in der man in diesen Modus wechselt, sieht man auch richtig, dass er da oben dann sagt, okay, Moment, wir schaffen gerade hier ein bisschen Platz für diese großen Videos. Da wird in der Sekunde tatsächlich, werden alle möglichen Prozesse im System losgetreten, die zum Beispiel irgendwelche Zwischenspeicher leeren und eben auch heruntergeladene iCloud Drive und iCloud Fotos Dateien, die lokal auf dem Gerät vorhanden sind, werden dann lokal gelöscht, aber eben in der Cloud nicht. Und das kann man aber nicht manuell steuern. Man kann das tatsächlich nur über solche Tricks machen, dass man eben zum Beispiel ein ProRes-Video startet. Oder früher war es so, als ich mein erstes iPad hatte, das hatte, glaube ich, 16 GB Speicher. Das ist heutzutage, mache ich gefühlt in 2 Minuten voll. Und damals konnte ich dann durch diesen akuten Speichermangel diese Routine auslösen, indem ich versucht habe, einen Film herunterzuladen. Denn in der Sekunde hat er gesagt, oh hoppla, ja, du hast ja gar keinen Speicher mehr. Moment, ich mach mal kurz Platz. Und dann hat das Moment gedauert, da hat er gesagt, oh, du hast gar keinen Speicher, Moment, ich lade hier mal ein bisschen was weg. Und dann hat er ganz viele Zwischenspeicher und ähnliches gelöscht und dann passte das. Aber in der Zeit, in der ich jetzt heutzutage größere Speichergrößen bei meinen Geräten habe, kann er den Film auch einfach so runterladen, ohne dass er das machen muss. Und das stört mich persönlich schon immer so ein bisschen an iOS, dass man solche Prozesse grundsätzlich hat. Also die sind ja in der Software verfügbar. Apple selbst kann sie ja ansprechen. Aber dass ich sie als Nutzer nicht auslösen kann und zum Beispiel eben sagen kann, okay, hier, was weiß ich, die Fotos von 2020 brauche ich jetzt lokal nicht. Es ist schön, wenn ich sie dann in der Fotos-App aufrufen kann und dann lädt er sie in der Sekunde runter. Aber das kann ich eben im Moment noch nicht manuell auslösen, dass da diese lokalen Kopien gelöscht werden. Also von daher eine ganz tolle Veränderung, die zwar auch viele Risiken, auch unter anderem sicherheitstechnisch und so weiter, bietet, wie die ganzen Öffnungssachen, die Apple jetzt im Moment machen muss. Aber gleichzeitig bin ich da auch felsenfest überzeugt, dass sie auch dort wieder eine Lösung finden werden, die datenschutztechnisch vertrauenswürdig ist. Und ja, im Zweifel legt man es ja einfach in die Verantwortung der Nutzer, denn das ist meine Sache, ob ich das möchte oder eben nicht möchte. Und so wie man jetzt schon einen Standard-Browser festlegen kann, kann man dann sicherlich irgendwann eine Standard-Fotos-App festlegen. Es ist aber damit zu rechnen, dass sie in diesem Fall sehr stark dagegen angehen werden. Da wird es einen ziemlich großen Widerstand seitens Apple geben. Dann kommen wir mal zum Thema iPads. Das ist eine relativ kurze Meldung in dem Fall. Wir haben immer noch keine iPads. Sehr schade, ich warte sehnsüchtig darauf. Dieser Podcast wird ja ausschließlich mit dem iPad produziert. Ich habe das iPad als mein Hauptgerät auserkoren und ich warte sehnsüchtig auf ein neues, cooles iPad. Unter anderem, um dann eben auch eine etwas besser ausgestattete Version zu kaufen für eben diese Produktion und so weiter. Aber das ist immer noch alles nicht offiziell. Es gibt jetzt allerdings 2 Neuigkeiten oder einen aktuellen Stand. Die iPads werden immer noch für Mai erwartet. Das sind jetzt die letzten Gerüchte von unter anderem Mark Gurman von Bloomberg, der immer ja sehr gut informiert ist und zwar 2-3 Mal jetzt bei den iPads auch abrücken musste von seiner ursprünglichen These, weil Apple scheinbar seine Pläne eben auch einfach geändert hat. Also wenn er etwas im Februar geleakt hat, dann kann es ja sein, dass es damals durchaus richtig war, aber dann sich zwischendurch geändert hat. Und jetzt ist aber eben der letzte Status, dass die iPads für Mai erwartet werden. Vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, stellen sie trotzdem im April vor und sie sind erst ab Mai lieferbar. Aber rechnen wir für den inneren Seelenfrieden einfach mal damit, dass sie auch einfach erst im Mai vorgestellt werden. Von daher bleibt es da spannend. Aber jetzt gibt es eine Neuigkeit daran und zwar wurden die iPad Air und iPad Pro Modelle in einer Regulierungsdatenbank in Indien gesichtet. Da wurden jetzt 4 neue Modellnummern registriert und damit kann man so ein bisschen sehen, okay, so lange wird es nicht mehr dauern, denn diese Regulierungseinträge, da gibt es ja auch diese berühmt-berüchtigte Eurasische Produktdatenbank. Da sind ja auch schon immer mal, gerade so kurz vor September, kommen da auch immer die iPhones dann kurzfristig in diese Tabellen. Und dann merkt man, oh ja, okay, gut, hier, da sind die Modelle jetzt quasi bestätigt. Auch wenn das natürlich offiziell nicht ist. Aber Apple macht das immer so spät wie irgend möglich, damit es eben, dadurch, dass sie wissen, dass alle Leute das dann interpretieren und wissen, na, jetzt ist es bald soweit. Dadurch machen sie das so spät es irgend geht. Aber sie müssen ja eine gewisse Vorlaufzeit dadurch erst einplanen, denn soweit ich weiß, können diese Regulierungsbehörden da auch intervenieren und sagen, nee, da muss noch irgendwas nachgebessert werden, wenn es irgendwelchen Gesetzen nicht entspricht. In dem Zusammenhang gibt es auch noch eine weitere Sache. Wir warten, beziehungsweise mir ist auch aufgefallen, wir warten so ein bisschen noch auf Frühlings-iPhones, wie ich es jetzt mal nennen würde. Das Frühlings-iPhone 15, wir hatten ja jetzt die letzten paar Jahre immer zum jeweiligen Frühlings-Event oder jedenfalls zur Frühlingszeit. Letztes Jahr gab es ja kein Event, sondern einfach nur eine Pressemitteilung. Aber da kommen sonst normalerweise immer so im März, April irgendwann neue iPhones, die dann gar nicht neu sind, sondern einfach nur das gleiche Modell in einer anderen Farbe, die dann neu dazukommt, um sozusagen zu diesem Halbjahreszyklus, den das iPhone dann ja gerade hat, circa 6 Monate nach der Vorstellung, kommt da ja immer noch mal was, damit sie das Gerät eben noch mal so ein bisschen in die Pressemeldungen kriegen oder in die Medien bekommen und dass die Leute vielleicht noch einen Anreiz gewinnen, so, ah Mensch, das neue Gelb sieht jetzt aber toll aus, deswegen jetzt kaufe ich mir das dann doch noch, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Oder vielleicht warten manche Leute sogar auch einfach, sind so, ja, ist jetzt nicht zeitkritisch, ich guck mal. Und letztes Jahr gab es da ja das Gelbe. Davor, lass mich überlegen, das 14er kam in Gelb, das 13er kam in diesem wunderschönen Grün. Da habe ich mich fast ein bisschen geärgert damals. Das 13er hatte ich in dem Sierra Blau, in diesem schönen Hellblauton. Allerdings, das Grüne war auch wirklich hammergeil, muss man wirklich sagen. Und bei dem iPhone 12 davor war es ja dann lila, beziehungsweise auf Englisch Purple. Und da war es interessanterweise so, bei dem 12er kam nur das normale iPhone 12, also sprich das 12 und 12 Mini in dem Jahr in der Farbe, nicht die Pro-Modelle. Bei den 13ern war es so, dass beide das bekommen haben, das normale 13er und das Pro 13er. Beim 14er wiederum war es wieder so, dass das Pro das nicht bekommen hat. Das war auch wahrscheinlich gut so, denn Gelb ist nun meine absolute Lieblingsfarbe und ich habe ganz viele Dinge in Gelb und hätte es ein gelbes iPhone 14 gegeben, 14 Pro Max in meinem Fall, na, vielleicht wäre ich doch schwach geworden, wer weiß, aber so gesehen war ich da auf der sicheren Seite. Und diesmal schauen wir mal, welche Farbe da kommt oder ob es das überhaupt geben wird, aber ich rechne tatsächlich sehr fest damit, dass da noch was kommen wird. Die kamen immer so, wie gesagt, März, manchmal auch erst April, je nachdem, ob es eben ein Event gab oder nicht. Und manchmal auch sogar ziemlich spät erst im April. Also von daher, da ist noch alles offen. Gerüchte halber könnte es ein Orange werden. Das wäre natürlich auch sehr schick. Und ja, da lassen wir uns mal überraschen, was da noch Schönes auf uns zukommt. Dann geht es weiter mit dem Thema Apple Watch. Da ist es ja so, dass Apple mit der Firma Massimo sich in den Haaren liegt sozusagen. Da gibt es ja eine große Patentstreitigkeit. Die Firma Massimo ist der Meinung, dass Apple bei der Blutsauerstoffmessung bei der Apple Watch ihre Patente verletzt. Und das wurde dann jetzt eben vor Gericht gebracht oder wird jetzt gerade eben darum gestritten. Apple hat jetzt tatsächlich Berufung eingelegt. Denn im Moment ist es ja so, kurzer Zwischenstand, im Moment darf die Series 9 und die Ultra 2, nur diese zwei Modelle sind aus irgendwelchen Gründen betroffen. Diese beiden Uhren sind tatsächlich in den USA jetzt gerade, zum Glück auch nur dort, ohne die Blutsauerstoffmessung im Verkauf. Das bedeutet, soweit ich weiß, dass auch nur neu verkaufte Modelle das nicht mehr haben. Ich glaube, welche, die vor dieser einstweiligen Verfügung da verkauft wurden, die haben das, glaube ich, noch, da bin ich nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall Neuverkaufte haben es nicht. Und Tim Cook meinte dann zwar ganz dramatisch, ja, aber es gibt ja ganz viele tolle andere Gründe, warum man die Apple Watch trotzdem kaufen sollte. Und da hat er ja ehrlicherweise auch recht, der Blutsauerstoffsensor in dieser Uhr ist jetzt, Ja, ist nice to have, aber absolut gar kein Must-have. Und da schauen wir einfach mal, was da so passiert. Denn ja, also wie gesagt, es ist einer von ganz vielen Gründen und bei mir definitiv kein Grund, warum ich die Apple Watch gerne haben möchte. Aber jetzt hat Apple Berufung eingelegt und da ist es ganz interessant, warum. Das ist so ein bisschen so eine kleine True Crime Story irgendwie. Denn Massimo behauptet ja, dass Apple die Patente verletzt. Apple wiederum stellt es jetzt so dar oder hat jetzt geäußert, dass Massimo diese Patente wohl nachträglich nochmal geändert hat, nachdem die Apple Watch das Feature auch eingebaut hatte und diese Apple Watch dann öffentlich war. Das heißt, wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre das so wirklich auch ein bisschen merkwürdig, wenn man sein Patent nachträglich so ändert, dass das dann hoppla genau auf die gerade frisch veröffentlichte Apple Watch dann auch zutrifft. Das wäre halt irgendwie auch ein bisschen unfair. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das schon mal ein treffendes Argument wäre, dass diese Berufung durchgeht, wenn es denn stimmt. Ich nehme jetzt mal spontan an, dass das stimmt. Und das Zweite war, dass Massimo wohl behauptet hat, sie hätten eigene Pläne für eine Smartwatch gehabt, mit eben dieser mit diesem Patent drin, dass sie ihr eigenes Patent für eine Smartwatch aus eigenem Hause benutzen wollten. Allerdings gab es da wohl laut Apples Aussage nur irgendwelche CAD-Zeichnungen, also sprich nur irgendwelche 3D-Modelle im Computer und noch nichts Konkretes und es sei auch noch kein Budget in dieses Projekt geflossen, woher auch immer sie das wissen übrigens. Aber das ist, hat Apple scheinbar irgendwie herausgefunden und das sind eben die zwei Argumente und sicherlich auch noch ein paar mehr, warum Apple jetzt sagt so, nee, sorry, also diese Patentklage ist nicht valide, denn ja, sie haben das Patent da drauf, aber zum einen ist Apple, glaube ich, auch der Meinung, dass sie das gar nicht, ihre Technologie das gar nicht betrifft und zum anderen sind sie eben scheinbar der Meinung, dass das Patent so extra gestrickt wurde, damit Apple da quasi reinläuft. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was da passiert, ob da tatsächlich Apple oder Massimo gewinnen. Das geht ja nun auch schon, ich glaube, 4 Jahre insgesamt. Ich glaube, 2020 wurde die Klage da eingereicht von Massimo oder 21. Und ja, aber es sieht für mich tatsächlich mit dieser Faktenlage jetzt sehr danach aus, dass Apple da am längeren Hebel sitzt und dass Apple vielleicht den Streit gewinnen könnte. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn da neue schöne Dinge passieren. Noch ein weiteres Apple Watch-Thema gefunden, und zwar alte Apple Watch-Armbänder, namentlich die Gliederarmbänder, diese Metallarmbänder, die Apple da anbietet und noch ein paar andere, die werden jetzt wohl intern an die Mitarbeiter von Apple zu einem deutlich vergünstigten Preis angeboten, teilweise irgendwie 50% und mehr. Und das spricht für mich so ein bisschen die Sprache, dass an den Gerüchten rund um die Apple Watch 10 eventuell was dran sein könnte. Denn bei der Apple Watch 10 gibt es ja Gerüchte, dass die ein vollkommen neues Armbandsystem haben soll. Also sprich nicht mehr diesen Mechanismus, den wir jetzt haben, bei dem man die Armbänder so rein schiebt in diesen Schlitz, der da in den Apple Watch Gehäusen verbaut ist, sondern dass es irgendein magnetisches System wird. Vielleicht trotzdem auch so ein bisschen zwar in der Uhr, aber eben hauptsächlich auf Magneten basierend. Da schauen wir übrigens nochmal, ob das so eine gute Idee ist. Das müssen wir uns dann genau anschauen, wenn es soweit ist. Aber sollte das soweit sein, passt das aus meiner Sicht sehr gut dazu, dass sie jetzt dann sagen, okay, wir haben hier noch so ein paar alte Armbänder am Start, die können wir dann können, beziehungsweise wollen wir dann nicht mehr verkaufen, werden wir nicht mehr verkaufen. Apple verkauft in der Regel ja keine alten Zubehörartikel mehr oder zumindest nicht mehr alle. Und in der Situation müssen sie jetzt gucken, dass sie eben ihre Lager irgendwie leer kriegen und verticken ihre eigenen Armbänder, die ja nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Das Gliederarmband kam mit der allerersten Apple Watch schon, 2014, beziehungsweise 15, kam sie dann ja raus. Seitdem gibt es diese Armbänder und die verkaufen sich wohl auch relativ gut, sonst hätten sie sie bestimmt auch früher schon mal rausgenommen. Aber ja, die werden jetzt günstig an die Mitarbeiter verkauft oder wahrscheinlich sonst dann auch im Einzelhandel nochmal günstiger verkauft, damit sie die Restbestände da loswerden. Das haben sie in der Vergangenheit auch schon mal getan oder schon häufiger getan. Das konnte man immer auch mal in den Medien lesen, dass sie da Rabattaktionen starten und dann konnte man rückwirkend meistens daraus schließen, ah ja, guck hier, weil neues iPhone hat eine ganz andere Form oder ähnliche Geschichten und sie wollten das noch loswerden, damit sie nicht so viel Lagerbestand haben. Denn Apple ist ja generell Meister darin oder Tim Cook ist Meister darin, die Logistik so schmal zu halten, dass sie quasi eigentlich kaum Lagervorräte, Lagerbestände brauchen. Und deswegen haben sie eben geringe Lagerkosten. Aber wenn sie dann solche alten Armbänder für die alten Uhren noch vorhalten müssten, dann hätten sie diesen Vorteil eben nicht. Da, auch da halte ich euch auf dem Laufenden, können auch bald mal. Bald sollten hoffentlich auch mal die Gerüchte rund um die Series 10 losgehen. Das wäre ja schon mal ganz, also die Gerüchte sind schon da, aber mal konkretere Leaks, vielleicht irgendwelche Gehäusefotos aus den asiatischen Herstellungsbetrieben, das wäre doch mal was. Aber da schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Upgrade mit all den Infos, die wir bis jetzt schon haben. So, damit starten wir in die beliebte Raktion, nein, Sektion der Kurznachrichten. Da habe ich so ein paar Sachen zusammengetragen, die alle jetzt interessant zu wissen sind, aber jetzt nicht noch mal ein eigenes Thema rechtfertigen, beziehungsweise generell ist diese Woche eben so ein bisschen alles mehr von der kleineren Sorte. Los geht es noch mal mit dem App Store. Wir hatten schon über den App Store gesprochen. Es geht unter anderem um, oder nein, es geht darum, dass App-Entwickler jetzt für die EU auf Basis des Digital Services Act in diesem Fall, nicht der Markets Act, sondern der Services Act. Bei dem geht es ja mehr darum, kurzer Einschnitt, bei dem Digital Services Act geht es ja nicht darum, irgendwelche Märkte zu öffnen, sondern da geht es eher darum, dass die Nutzer zum Beispiel bei Online-Plattformen wie Facebook oder WhatsApp und ähnlichen, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, Profile zu melden und dass sie Kontaktdaten von den Herstellern bekommen können und so weiter, damit man sich im Internet generell sicherer fühlt und damit man so ein bisschen Rechtssicherheit auch irgendwo ins Internet bekommt, dass man eben, dass die Leute quasi nicht so einfach anonym sind, sondern dass man eben die Möglichkeit hat, wenn man zum Beispiel online belästigt wird, dass die Plattformen da durchgreifen können und müssen und da eben auch in der Pflicht sind, das zu tun. Auf Basis dieses Gesetzes jedenfalls, das trifft jetzt auch den App Store, muss Apple jetzt oder hat Apple jetzt begonnen, die Postadresse, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse von den App Store-Entwicklern anzufordern. Und zwar gilt das nur, wohl habe ich so verstanden, für Apps, die in der EU angeboten werden. Aber soweit ich das verstanden habe, gilt das für alle Entwickler, egal woher die kommen. Also sprich, wenn jetzt Google beispielsweise in der EU seine Apps aktualisieren will, das gilt dann für Updates und für Neueinreichungen, da müsste Google dann jetzt quasi Telefonnummer und Postadresse und E-Mail-Adresse im App Store bereitstellen, weil sie den sogenannten Trader-Status einstellen müssen. Der Trader-Status ist jetzt ein neues Element im Apple App Store bzw. in dem App Store Connect, wo ja die EntwicklerInnen die Apps einreichen und verwalten können sozusagen und auch die Updates dort verwalten. Dort muss man jetzt eintragen, ob man ein Händler ist oder ob man kein Händler ist. Das ist eine relativ simple Frage, wenn man jetzt zum Beispiel eine kostenlose App einfach nur anbietet, eine Nachrichten-App zum Beispiel, und man hat da nichts Finanzielles mit zu tun, man verkauft nichts, man hat keine In-App-Käufe, man hat keine Abos, man hat gar nichts, dann muss man das nicht angeben. Wenn man allerdings irgendwie quasi was Finanzielles tut, ein Händler ist, dann muss man diese Angaben machen, beziehungsweise man muss in jedem Falle sich für einen Trader-Status, also Händler-Status, entscheiden. Man muss sagen, ob man ein Händler ist, der Geld verdient oder nicht. Und wenn man einer ist, der Geld verdient, dann muss man diese Daten angeben. Ansonsten steht da, das konnte man jetzt schon bei einzelnen Apps dann im App Store auch schon sehen, dann steht da bei dem Entwickler nicht nur der Entwicklername, sondern jetzt eben auch die Kontaktdaten. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich es selbst durcheinander gebracht. Wenn man Dinge verkauft, dann stehen die Kontaktdaten da. Wenn man nichts verkauft, dann steht da einfach nur, dieser Entwickler hat gesagt, dass er kein Händler ist. Also steht in jedem Fall irgendwas da, aber es steht eben immer nur die Kontaktdaten sind nur da, wenn man Dinge verkauft, damit man eben entsprechend zum Beispiel sagen kann, okay, hier, ich habe den Verdacht, diese App hat irgendwie betrügerische Verhaltensweisen an den Tag gelegt, dann kann man den Entwickler jetzt persönlich ans Telefon kriegen. Schauen wir mal, wie sinnvoll das ist, denn da werden sicherlich auch einige Entwickler einfach sagen, sie geben also nicht irgendeine Telefonnummer schon eine, unter der man sie erreicht, aber eine, bei der dann vielleicht irgendwelche Service Center erstmal davor geschaltet sind oder irgendwelche Anrufbeantworter einfach nur dran gehen. Denn das ist ja irgendwo auch ein Stück weit für die Entwickler so ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt selber eine App entwickle, dann möchte ich ja vielleicht trotzdem nicht, dass jeder Hinz und Kunz meine Adresse sehen kann. Denn wenn ich jetzt als nicht gerade gewerblicher Anbieter, sondern wenn ich einfach nur so eine App programmiere und vielleicht da Serverkosten oder ähnliches entstehen, die will ich mir durch ein Abo oder durch einen Einmalkauf oder ähnliches so ein bisschen wieder reinholen, dann bin ich ja dieser Händler oder dann bin ich ja im Trader-Status, dass ich ein Händler bin. Und dann müsste ich halt meine Privatadresse angeben, denn ich habe ja vielleicht keine Gewerbeadresse, die von meiner Privatadresse abweicht und ich muss auch irgendeine Handynummer oder was da angeben. Also das ist irgendwie auch nicht so ganz toll, da muss man sich schon so ein bisschen ja, öffentlich da seine privaten Daten bekannt geben. Andererseits, ja, das aus Kundensicht, aus Verbrauchersicht ist das wahrscheinlich das Richtige und das muss man jetzt für die EU muss man das jetzt einreichen. Dann haben wir eine lange Phase, ich glaube, es waren 4 Wochen, ohne eine neue iOS-Beta haben wir verstreichen lassen oder sind ins Land gegangen. Jetzt gibt es allerdings die erste Beta von iOS 17.5. Da ist soweit nichts los. Also doch, es ist was los, aber nur eine Kleinigkeit. Das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das letzte Punkt Release vor iOS 18 sein. Es gab, glaube ich, auch schon mal iOS 17, also nicht 17, aber es gab auch schon mal Punkt 6 Version und so weiter, die dann noch sehr spät im Jahr kamen, wenn eigentlich schon quasi die neue Version auf der WWDC angekündigt wurde. Aber in diesem Fall ist 17.5 so featurearm, sagen wir es mal so, dass ich vermute, dass das wirklich die letzte Version sein wird. Und wenn nicht, dann ist 17.6 auch nur eine ganz kleine Version. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist neu? Für die meisten Menschen auf diesem Planeten gar nichts. Für die Menschen, die in der EU wohnen, gibt es eine ganz spannende Neuigkeit, aber die auch viele Leute wahrscheinlich gar nicht benutzen werden. Und zwar geht es um das Sideloading, nämlich die Beta erlaubt es EU-Nutzern jetzt, theoretisch, wenn es schon solche Apps gäbe, dass man Apps von den Websites runterlädt. Da haben wir schon drüber gesprochen in einer vorherigen Folge, dass Apple das von der EU nochmal nachgeschärft bekam, sozusagen, dass sie da noch nachlegen müssen. Dann haben sie es angekündigt, ja, okay, Web Distribution nennen sie das dann, dass hauptsächlich größere Entwickler wie zum Beispiel Epic oder Facebook oder ähnliche, die können unter bestimmten Bedingungen, irgendwie, ich glaube, 1 Million Installationen in einem Jahr muss es gegeben haben, können sie ihre Apps von ihren eigenen Websites herunterladbar machen. Und das Ganze läuft dann eben komplett ohne irgendeinen App Store. Also das ist so wie dann am Mac zum Beispiel, dass man eben auf Facebook.com oder ähnliches geht und dann kann man dort sich die App herunterladen und dann bleibt die auch auf dem Gerät und dann kriegt sie, glaube ich, aber auch keine Updates, weil ja der App Store von der App so gesehen nichts weiß, beziehungsweise das werden wir dann nochmal in der Praxis sehen müssen, ob irgendein App Store, sei es jetzt der offizielle von Apple oder einer von den alternativen Marktplätzen, ob die dann diese App quasi trotzdem sehen und ein Update dafür bereitstellen können oder ob die Updates dann auch jedes Mal manuell von der Website geladen werden müssen, was es natürlich ein bisschen unattraktiv machen würde, oder ob es sogar, und das wäre nochmal, das wäre ja für Apple ganz dramatisch, ob es sogar vielleicht ein In-App-Update-System dann geben kann, dass, nein, ich nehme jetzt mal Facebook als Beispiel, weil die groß genug dafür sind und dass die das vielleicht machen. Oder sei es jetzt Epic mit Fortnite, vielleicht gibt es dann sogar einen In-App-Knopf, in dem man dann sagt, hier, lad das neueste Update runter, installier das. Ich vermute ganz stark, dass das nicht funktionieren wird, sondern dass das wirklich dann nur eine einmalige Sache ist und dann über die jeweiligen App-Stores die Updates installiert werden müssen. Aber eine ganz interessante Sache, das wird auf jeden Fall noch ganz interessant zu sehen, wie sich das konkret zeigt, sobald die Beta dann oder sobald die Version live ist. Ich bin jetzt im Moment eher nicht auf dem Beta-Trip, weil das lohnt sich für dieses Feature jetzt wirklich nicht. Da schauen wir mal, wie sich das dann am Ende konkret zeigt. Wie sieht das in den Einstellungen aus? Wie sieht das auf den Websites aus? Gibt es da irgendwelche scary, großen, riesigen Meldungen, die sagen, oh mein Gott, Achtung, bist du ganz sicher, dass du was von dieser bösen, bösen Website herunterladen willst? Willst du nicht lieber in unseren sicheren, tollen App Store gehen? Ich übertreibe ein bisschen, aber Apple neigt ja dazu, derartige Dinge gerne mit großen, gruseligen Meldungen zu tarnen, sodass die Nutzer möglichst abgeschreckt und verunsichert werden, damit die Leute das auf gar keinen Fall machen. Und das, ja, schauen wir, wie das aussieht. Dann haben wir als nächstes Find My Device von Google. Das ist das Pendant zu Whoist auf Deutsch und Find My auf Englisch von Apple. Das hat Apple ja vor ein paar Jahren, 2019 glaube ich, umfangreich ausgebaut oder begonnen auszubauen, dass da eben die Geräte sich offline finden können, dass sie sich überhaupt finden können, dass zum Beispiel auch die AirTags unterstützt werden. Und dann haben sie es ja sogar 21 noch geöffnet für Drittanbieter. Also da können jetzt ja auch theoretisch auch Tile und ähnliche können ja jetzt auch ihre Geräte in das Find My bzw. Whoist-Netzwerk einbringen und die gleichen Vorteile benutzen. Und da gab es ja dann schon Zusammenarbeitsankündigungen von Google und Apple. Deswegen soll es wohl auch so lange gedauert haben, bis jetzt Google so weit ist, dass sie dieses Find My Netzwerk veröffentlichen. Denn, kurz, was ist überhaupt passiert? Google hat jetzt angekündigt, dass in wenigen Tagen, ich glaube, jetzt könnte es sogar heute schon soweit sein, dass das Find My Device Netzwerk, wie es bei Ihnen heißt, jetzt live ist oder live gehen wird. Das bedeutet, dass Android-Geräte jetzt quasi das gleiche haben, wie wir mit iOS schon seit längerer Zeit haben, nämlich die Geräte können sich gegenseitig finden und vor allem eben über Bluetooth auch offline. Wenn ein Android-Smartphone jetzt irgendwo verloren geht und es hat vielleicht kein Netz dort, wo es ist, oder es ist auch vielleicht einfach nur der Akku alle, dann gibt es in den im System gibt es eine Notfallreserve sozusagen, dass das Gerät sich trotzdem noch eine Weile offline suchen kann. Und sendet dann die ganze Zeit so ein Bluetooth-Beacon aus und sagt, hier, ich bin hier, übrigens, ich heiße, was weiß ich, Pixel 8a, ja, 8a gibt es noch gar nicht, Pixel 8, von Paul, so ungefähr. Und dann können andere Android-Geräte, die Netz haben und die dort in der Nähe auch gleichzeitig sind, können diesen Beacon, diese Bluetooth-Meldung aufnehmen und können das dann entsprechend weiterleiten, dass an der Stelle, an der man sich gerade befindet, dieses Gerät gesehen wurde. Und genau das passiert ja auch bei iOS-Geräten schon und auch mit den AirTags funktioniert das ja so. Die AirTags haben ja zum Beispiel gar keinen Mobilfunk oder irgendwas in der Art, sondern wirklich nur Bluetooth und schicken eben ihren Beacon die ganze Zeit in die Welt. Und alle Apple-Geräte um sie herum, die auch die Find My-Dienste haben, können das dann entsprechend finden oder ja, weiterleiten sozusagen. Und das Ganze startet jetzt auch für Google. Und da haben die beiden ja auch zusammengearbeitet, damit eben die AirTags beispielsweise, wenn sie jemandem untergejubelt werden, der ein Android-Gerät hat und kein iPhone, der bekommt dann entsprechend nicht die von Apple vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen, die Bescheid sagen, so, hey, hier guck mal, da ist übrigens so ein AirTag in deiner Tasche, pass mal auf, denn du wirst möglicherweise gestalkt von jemandem, dem dieser AirTag gehört. Und das war bisher eben dann so ein iPhone-Only-Feature und jetzt haben die beiden sich zusammengetan. Wenn also die Geräte, die Android-Geräte oder die iPhones, je nachdem, einen jeweils nicht zum offiziellen System gehörenden Tracker finden, dann können sie eben auch informieren und man kann die auch dann deaktivieren und so weiter, damit da hoffentlich alle Menschen stalking-sicher werden. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert, denn die AirTags sind immer wieder in den Nachrichten und machen Schlagzeilen, weil sie irgendwie, was weiß ich, unter Autos geklebt wurden oder unter Fahrradsitze oder in Babywagen oder was auch immer. Dass da ganz gruselige Geschichten, viel auch aus den USA tatsächlich irgendwelche wirklichen krassen Stalking-Geschichten da ans Tageslicht kommen. Und das wollen wir nicht. Das ist uncool. Deswegen haben die beiden gesagt, wir arbeiten zusammen, damit ihr das, selbst wenn es nicht von uns ist, diese Tracker erkennen und deaktivieren könnt. Genau. Und jetzt gibt es das auch von Google als so ein richtiges Netzwerk, auch für die eigenen Geräte zum Wiederfinden. Sehr spannend, da kurzer Einwurf. Im Moment ist es zwar möglich, dass wenn ich jetzt einen AirTag zugesteckt bekomme und ich habe ein Android-Gerät, dann werde ich zwar benachrichtigt, dass da ein fremder Tracker dabei ist, aber es wäre doch eigentlich hammercool, das würde erstmal nicht passieren, aber es wäre hammercool, wenn das eben nicht nur einfach für unbekannte Tracker ist, sondern wenn ich tatsächlich diesen Tracker benutzen könnte. Also wenn ich einen eigenen AirTag mir kaufen könnte oder eben ein, was weiß ich, Chipolo oder wie die heißen. Oder nein, die heißen Chipolo, aber diese alternativen Whoist-Tracker zum Beispiel. Es wäre doch fantastisch, wenn dieses System von Google und Apple einfach 100% kompatibel wäre. Das egal ist, von welcher Firma ich diesen Tracker kaufe, er funktioniert einfach mit meinem Gerät. Ob jetzt Apple oder Android oder was auch immer. Das, ja, man wird nochmal träumen dürfen. Das passiert erstmal nicht. Aber das, die Basis ist grundsätzlich jetzt etwas näher als vorher. Damit kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar hatten wir in der Folge 2 schon einmal darüber gesprochen, dass im Staat Oregon in den Vereinigten Staaten jetzt ein Recht auf Reparierbarkeit bzw. ein Recht auf Reparatur verabschiedet werden sollte. Und tatsächlich ist das jetzt passiert. Also die, wie sagt man, Gouverneurin von Oregon hat dem Ganzen jetzt zugestimmt, hat das unterschrieben, damit ist das Gesetz jetzt in Kraft. Und jetzt ist eben die Frage, was macht Apple? Denn in diesem Gesetz, das habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, wurde ja das sogenannte Parts Pairing verboten. Also sprich das Koppeln in der Software von bestimmten einmalig identifizierbaren Hardware-Komponenten an die Software. Das heißt, im Moment ist es so, wenn man bei einem iPhone zum Beispiel ein Display tauschen möchte, bei irgendeinem iPhone-Doktor um die Ecke sozusagen, dann weiß iOS oder kann überprüfen, dass dieses iPhone-Display nicht das ist, was ursprünglich in diesem iPhone verbaut war, weil diese einmalige ID eben nicht übereinstimmt. iOS weiß quasi, ah, hier, das ist Display 1, 2, 3, 4. Und wenn du dann aber dein iPhone-Display irgendwo tauschen gehst, ist es vielleicht 2, 3, 4, 5. Und dann funktionieren gewisse Funktionen gar nicht mehr. Also im Falle der Displays wird Face ID zum Beispiel deaktiviert oder kann nicht mehr eingerichtet werden. Und es wird auch True Tone und ähnliches deaktiviert. Und das finde ich extrem schade, muss ich sagen. Und auch, ja, verwerflich ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, wenn wir versuchen, irgendwie nachhaltig und alles zu werden. Denn ja, Apple macht das aus, sagen wir, Sicherheitsgründen oder nein, ganz sicher aus Sicherheitsgründen. Sie sagen, ja, bei einem Display-Tausch jetzt bei dem Beispiel bleiben, könnte es ja sein, dass jemand ein Display einbaut, das, also da ist die, an dem Display hängt immer die Face-ID-Technik mit dran aus Gründen. Das ist quasi eine Einheit, das ist fest an dem Display installiert. Deswegen wird automatisch das Face-ID-System ausgetauscht, die True-Depth-Camera, wenn man das Display austauscht. Und weil theoretisch ja diese Face-ID-Komponenten gehackt sein könnten, sozusagen, dass die dann deine Gesicht, also die ganze Zeit die Kamera laufen lassen zum Beispiel und dass die ganze Zeit irgendwie ins Internet senden oder deine biometrischen Daten abgreifen und so weiter. Das wäre ja nun wirklich nicht toll. Das ist der Grund, weswegen Apple dann sagt so, nee, Display-Tausch können quasi nur wir machen oder nur wir können es so machen, dass Face ID wieder funktioniert, weil sie damit da eine spezielle Software benutzen, die dann diese ID von dem Display in das Betriebssystem wieder integriert quasi, dass da gesagt wird, ah, okay, ja, nee, das ist ein legitimes Display, das haben wir überprüft, ist alles gut hier, kannst wieder Face ID benutzen. Das haben sie mittlerweile ja für ganz, ganz viele Teile gemacht. Sie haben das für die Batterie gemacht, für die Taptic Engine, glaube ich, mittlerweile sogar. Und eben für die Kamera, für, was noch, das Mikrofon und so weiter und so fort. Aus unterschiedlichsten Gründen, beim Mikrofon auch wieder Datenschutz, bei der Batterie aus Sicherheitsgründen, falls das eine böse Batterie ist, die könnte denn, also Batterien, die explodieren, sind ja nun wirklich nicht lustig. Da kann man sich ja schwere Verbrennungen zuziehen. Von daher ist das schon grundsätzlich ein richtiger Gedanke. Aber sie haben jetzt halt keine Wahl mehr. Sie müssen dieses Verhalten entweder stoppen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist aber Variante 1. Oder sie machen etwas, was sie nur in Oregon dann machen. Das ist auch sehr unwahrscheinlich. Sie hätten jetzt mittlerweile durch die ganzen Digital Markets Act Sachen haben sie in iOS eine Identifiable Region in der Software hinterlegt. Also das iPhone weiß durch diverse, ne, GPS und so weiter Sachen, in welchem Land es sich gerade befindet oder in welcher Region und kann bestimmte Features ein- oder ausschalten. Beispielsweise ist es ja so, dass in Japan die Kamera, Auslöser müssen ein Geräusch machen, egal ob das iPhone stumm oder laut oder was auch immer ist. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, weil es da wohl mal Stalking und ähnliche Geschichten ganz massiv gab, dass da Smartphone-Kameras ganz viel missbraucht wurden. Und seitdem ist es dort gesetzt, dass diese Geräusche nicht deaktivierbar sein dürfen. Deswegen gibt es eine Erkennung, bist du in Japan, Ich bin unsicher, ich glaube, es ist tatsächlich nur, wenn das Gerät quasi dauerhaft in Japan, ne, wenn es in Japan verkauft wurde und wenn es in Japan genutzt wird. Ich glaube, wenn man dahin reist, gilt das nicht unbedingt, aber das ist, weiß ich nicht ganz genau. Und da, ja, dafür gibt es auf jeden Fall schon diese Regionserkennung, eben jetzt auch für die EU und die alternativen Marktplätze, die werden ja auch deaktiviert, wenn man lange genug weg ist. Das heißt, theoretisch könnten sie für Oregon da eine Sonder Locke drehen, dass sie sagen, so, okay, pass auf, also wenn du dein iPhone hier tauschst, dann, wenn das Display ausgetauscht wird, dann ist das in Oregon okay und sonst nirgendwo. Das halte ich aber für extrem unwahrscheinlich, weil das ist auch sehr anfällig für Fehler und dann sind sie nur 2 Meter über der Staatsgrenze und das geht dann auf einmal doch noch und dann, ja. Also das wollen sie nicht. Deswegen halte ich es für am wahrscheinlichsten und das hatte ich auch schon gelesen, dass damit die meisten jetzt rechnen. Dass Apple diese Pairing-Software einfach für Reparaturläden veröffentlichen wird. Also, dass sie die Displays kalibrieren können zum Beispiel und dass sie diese ID mit iOS verheiraten können, dass das Parts-Pairing grundsätzlich zwar bleibt, aber dass das Parts-Pairing eben nicht mehr nur durch Apple machbar ist. Das wäre ja da auch eigentlich eine ganz gute Zwischenlösung für ja, beide Seiten eigentlich, ne? Apple findet es sicherlich nicht toll, aber kann sich damit sicherlich arrangieren und die Reparaturläden werden sich sicherlich darüber freuen, dass sie dann auch endlich die iPhones so reparieren können, dass es eben in iOS dann auch noch ordentlich funktioniert. Weil das war ja auch ehrlicherweise immer voll blöd. Denn wenn man jetzt ein Reparaturshop ist, hatte man schlicht und ergreifend keine Möglichkeit, einen vollwertigen Ersatz für Apples Dienst anzubieten. Einfach weil Apple das nicht ermöglicht hat. Und da, ihr merkt, es triggert mich schon immer gleich, wenn solche Ungerechtigkeiten, existieren. Da freue ich mich jetzt also sehr, dass das ein erster Schritt dort gemacht wurde, dass das nicht mehr erlaubt ist per Gesetz. Schauen wir mal, was da vielleicht auch in Europa noch kommt. Ich glaube, auch dort gibt es ähnliche Gedanken und ähnliche Gesetzesinitiativen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob da schon was offiziell ist. Auf jeden Fall kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass andere Staaten und Staatenverbünde da jetzt ganz genau hingeschaut haben und gucken werden, ob sie ähnliche Dinge auch durchsetzen. Und das Schöne ist ja, also nicht für Apple, aber für uns, dadurch, dass sie jetzt beispielsweise die alternativen Marktplätze schon ermöglicht haben, rein technisch gesehen, iOS kann das jetzt grundsätzlich. Sie können da jetzt Drittanbieter-App-Stores herunterladen und aktivieren. Und man kann auch sagen, dass das der Standard-App-Store ist. Das kann iOS jetzt alles. Das heißt, es kostet sie im Prinzip nur noch ihren eigenen Stolz und ein wenig Überwindung und ein bisschen Programmierarbeit, dass sie das auch für andere Regionen freischalten. Und irgendwann kann ich mir auch gut vorstellen, war es in Japan oder in Korea, ich glaube in Korea, Südkorea, musste es ja auch schon App Store-Anpassungen geben mit diesen erzwungenen In-App-Käufen und den hohen Provisionen, die Apple sich da einsteckt. Da kann es ja auch einfach sein, dass Apple dann irgendwann sagt, weißt du, ganz ehrlich, ist uns jetzt alles zu nervig, das für jedes Land irgendwie einzeln Hand zu haben, dann machen wir es halt weltweit. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch, technisch wäre das jetzt eben sehr viel einfacher, als es vor iOS 17.4 und der DMA-Anpassung seitens Apple war. Wunderbar, dann sind wir tatsächlich am Ende unserer Themenliste. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine ganz fantastische Woche. Hoffentlich bleibt das Wetter so schön wie jetzt. Es ist immer noch blauer Himmel und Sonne draußen. Ich liebe das. Und ja, habt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.